Nach ChatGPT steht inzwischen eine ganze Flut an KI-Tools bereit, um uns im beruflichen Umfeld zu unterstützen. Die Helfer übernehmen diverse Aufgaben, etwa Text übersetzen, Mails formulieren, Gespräche transkribieren, Themen recherchieren und. Angesichts dieser Fülle an unterschiedlichen Aufgaben dürfte es klar sein, dass Tools wie Microsofts Copilot nur einen Bruchteil davon abdecken können. Und wie so häufig, Speziallösungen einen besseren Job machen. Aber welche stechen aus der riesigen Auswahl heraus?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
KI-Tools im Büro. Ein Versuch, mit GenAI-Tools die Produktivität zu steigern, gerät man schnell in die Bredouille. Allzu leicht verzettelt man sich bei dem Versuch, das ideale Tool für eine Aufgabe zu finden. Läuft entweder in Abo-Fallen und vielleicht am schlimmsten verstößt gegen Datenschutz- und Sicherheitsauflagen, weil man sensible Informationen an unbekannte Quellen hochlädt. Es handelt sich also um ein hochkomplexes Thema, das wir heute behandeln. Unterstützung bietet dabei Marc Zimmermann. Marc ist Leiter des Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der IMBW, Fachautor und ein ausgesprochener Technikfan. Hallo Marc.
Hallo, schön heute wieder da zu sein.
Marc, ich habe mich bei der Einführung das Thema vielleicht etwas zu despektierlich über den Microsoft Copilot geäußert. Immerhin ist er ja in vielen Unternehmen wegen Datenschutz und Security das einzig zulässige KI-Tool. Wie stehst du denn zum Microsoft Copilot?
Also ganz ehrlich, wenn du mich ganz persönlich fragst, dann polarisiert der Microsoft Copilot auch mich, ja. Also für mich ist das eigentlich mehr so Karl Klammer auf Steroiden. Nervig und man muss sagen, häufig auch leider unfähig, das zu tun, was ich von ihm möchte. Klar, als Microsoft-User ist das natürlich schon mal ganz nett, wenn man diesen KI-Assistenten zur Seite bekommt, um Aufgaben zu lösen, aber der stößt halt ganz schnell an seine Grenzen. Solche Meldungen wie, ich will ja eigentlich wissen, dass es gemacht wird und nicht nur wissen, dass es geht oder wie es geht. Ich möchte, dass er mir hilft. Ich saß letztens dran und habe mir versucht, Folien zu formatieren, dass sie ein bisschen mehr im Look and Feel unseres Corporate Designs sind. Und dann kriege ich halt schlaue Ratschläge, aber keine Hilfe. Und von der Seite sage ich halt, ist das halt Karl Klammer oder im Englischen Clippy. Und eine Kollegin, die sehr mit dem Star Wars-Universum Bezug genommen hat, die nennt das auch immer gerne Clippys Revenge. So nach dem Motto, wir sind diese nervige Klammer nicht wirklich losgeworden. Das ist ein bisschen schade, aber ja, also mich überzeugt der Copilot nicht.
Ja, man merkte, diese Beobachtung deckt sich mit Untersuchungen von Marktforschern, wonach die Nutzung eben auch, wenn Copilot breit ausgerollt wird, dann nach kurzer Zeit wieder nachlässt, weil es ja doch nicht so einen großen Produktivitätsschub gibt, wie man erwartet hat oder wie es einem versprochen wurde sogar.
Also ich meine, Copilot ist ja ein allgemeiner Name, ne? Also Copilot zum Beispiel bei GitHub in der Softwareentwicklung, das ist cool, das funktioniert super. Aber was halt am Copilot halt so ein bisschen schwierig ist, man merkt es halt an einigen Ecken und Enden, dass eins werden gefühlt alte Modelle genommen, ja? Also wenn man das mit ChatGPT vergleicht, dann ist das eher so auf einem Niveau von vor GPT-4, was man da so entgegengebracht kriegt. Und letztens, das hat so ein bisschen für Humor gesorgt auf der anderen Seite, ich habe eine Mail nach Cupertino geschrieben, ich habe sie in Deutsch formuliert, habe den Copiloten gebeten, mir das doch bitte in professionellem Englisch zu verfassen und habe dann auf Senden gedrückt und zur Erheiterung meines Gesprächspartners wurde der deutsche Text samt Prompt in der Mail nach drüben geschickt. Ich meine, der Kollege konnte sich dann sicherlich helfen. Aber das war auch nicht das, was ich mir da so eigentlich erwünschen würde. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass Microsoft da irgendwie noch so ein paar Schippen nachlegt. Ich meine, die ganze KI-Welt ist ja gefühlt so in Aufregung, was alles angekündigt wurde und wird. Aber so für den Office-Einsatz hatte ich mir auch mehr erhofft. Auch wenn man bedenkt, der ist ja nicht umsonst, ne? Da zahlst du auch dein Geld pro User und Monat. Und dann erwarte ich eigentlich schon, dass er wirklich auch eine Hilfe ist und dass er wirklich einen Mehrwert leistet und nicht nur mit klugen Ratschlägen an der Seitenkante steht und es noch nicht mal hinkriegt, ich sag mal, anwendungsübergreifend, ja, generiere mir aus dem Inhalt einer Mail eine PowerPoint, wenn er an solchen Dingen quasi schon verzweifelt.
Ja, Gott sei Dank gibt es ja auch Alternativen, wie wir bereits angekündigt haben, die in verschiedenen Gebieten dann deutlich bessere Ergebnisse liefern. Marc, du hast ja schon ein paar Tools ausprobiert. Vielleicht gehen wir mal ein paar Kategorien durch und du erzählst uns da, was für Favoriten du hast.
Ja, sehr gerne. Also ja, ich habe mir ein paar Tools angeschaut, getreu auch dem Motto der persönlichen Weiterbildung, ne? Also ich meine, ich schreibe Fachartikel, ich halte Vorträge, ich bin bei der NBW angestellt. Von der Seite haben sich dann die ein oder anderen Tools bei mir durchaus, ich sag jetzt mal, etabliert und da würde ich total gerne mal drüber reden. Der Klassiker, was den meisten Leuten einfällt, ist halt das ganze Thema von Recherche und Automatisierung. Sei es DeepSeek, das jetzt ja gerade letztens die KI-Welt etwas aufgeschüttelt hat, so nach dem Motto auch mit relativ bitte. Wenig Aufwand lassen sich tolle Modelle kreieren und nutzen, was das Training angeht, bis hin zu ChatGPT. Das heißt, wenn du alleine hingehst und stellst dir vor, kennt ja gefühlt auch jeder. Du hast ein Meeting, einen Workshop, mehrere Menschen stehen mit Post-its um eine Metaplanwand herum und jetzt sollst du das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Du sollst vielleicht Termine, die auf dieser Metaplanwand festgehalten sind, in Kalender eintragen. Du willst vielleicht das Ganze, was du da hast, mit Recherchen aus dem Internet unterstützen. Und allein da hilft schon so etwas wie DeepSeek beziehungsweise ChatGPT. Also ich habe letztens von so einem Ergebnis, von so einem Thema, da haben wir uns getroffen, ein paar Sachen aufgeschrieben, habe ich mit ChatGPT quasi ein Foto von der Metaplanwand gemacht und gesagt, mach mir daraus bitte eine Zusammenfassung und trage mir alle Termine, die auf dieser Metaplanwand genannt sind, als iCal-Datei bereit. iCal, weil ich habe ein Mac, ich habe ein iPhone und iCal-Dateien lassen sich direkt in den Kalender importieren. Oder was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel die Altpapiersammlung kommt, die werfen wir uns immer so Zettel rein, wann sie wiederkommen, dann mache ich davor ein Foto und sage ChatGPT, trag mir das quasi im Kalender ein, indem ich mir eine iCal-Datei erzeugen lasse. Und so weiß ich, wann ich das Altpapier rausstellen muss. Das sind so kleine Helferlein, ja? Das ist eigentlich ganz nett. Und auch genauso wie, ich meine, du weißt, wir haben uns ja schon öfters in der Vergangenheit auch unterhalten über so etwas wie, was passiert Neues bei iOS, was passiert Neues bei Vision OS. Natürlich gibt es tolle Verlagshäuser, bei denen diverse Artikel erscheinen, bei denen bestimmte Meldungen, sei es oder aus dem Gerüchteflur erscheinen. Aber auch hier kann ich, weil ich mir die ChatGPT-Version da entsprechend antrainiert habe, Aufgaben verteilen und kriege jeden Morgen um 9 eine Zusammenfassung, was die letzten 24 Stunden passiert ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Oder schau dir mal den Operator an. Den gibt es nur in USA. Den kann man sich nutzen, wenn man ein VPN aufbaut in Amerika. Der Operator ist eine Zusatzfunktion von ChatGPT, also von OpenAI. Und was macht der Operator? Der bedient einen Browser. Und da kannst du dann zum Beispiel hingehen, ich mag dieses Essen, kauf doch bei Rewe bitte entsprechendes ein. Oder natürlich nicht zum Nachahmen, nur zu Recherchezwecken mal gemacht. Es gab so ein kleines Online-Training, wo man so ein paar Fragen beantworten muss, um das dann zu bestehen. Und dann sagst du dem Operator, geh da hin, melde dich an und füll bitte die Fragen aus. Dann geht der Operator hin, sagt, ich kann mich nicht anmelden, dann musst du dich halt anmelden, weil du musst deine Benutzerdaten eingeben. Dann beantwortest du auch die Bot-Frage, die dann meistens kommt, ne? Bitte alle Wasserhydranten markieren. Und danach sagst du, Operator, übernimm wieder und dann macht der weiter. Oder das Letzte, was ich sag mal zum Thema Recherche extrem hervorzuheben, ist es halt Deep Research. Viele bringen gerade Deep Research raus. Ja, Perplexity hat gerade Deep Research rausgebracht. Was muss man sich da vorstellen? Die Modelle nehmen sich Zeit. Die nehmen sich Zeit, Fragen zu beantworten. Und da kannst du halt sagen, mach mir mal eine Marktforschungsanalyse. Mach mir mal Cost-to-Serve-Analysen. Mach mir mal Vorschläge über Tool-Vergleiche. Mach mir Benchmark-Vergleiche. Mach mir Produktrecherchen. Aber auch solche Geschichten wie, schreib mir einen wissenschaftlich-juristischen Text. Ja, oder auch, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, morgen dich bei uns bewirbst und du willst dich vielleicht vorbereiten auf deinen Gesprächspartner, mach mir eine Personenrecherche. Ja, sag mir, was die Person, mit der du sprichst, bei der du dich bewirbst, was die ja in der Vergangenheit gemacht hat, was die gut findet, was die für Auftritte hatte, was sie schlecht findet, keine Ahnung was. Und es ist erstaunlich, was Deep Research da an der Stelle dir alles quasi als Handwerkszeug, ja, als Handwerkszeug in die Hand gibt. Und wie gesagt, Deep Research gibt es ja bei ChatGPT jetzt seit Februar 25. Gemini hat Deep Research im Dezember 24 rausgebracht. Perplexity hat es auch gerade im Februar 25 Deep Research rausgebracht. Das ist schon, ich sag mal, was Recherche angeht, sehr, sehr spannend.
Naja, das ist beängstigend, was die Tools mittlerweile an Recherche können. Da erblasst man fast vor Neid, wenn man guckt, dass die ausspucken und wie lange man selbst dafür braucht.
Ja, auch allein als Quellenrecherche, ne? Also, wer hat über etwas berichtet? Welche Zitate gibt es? Bisher waren die Modelle ja immer so ein bisschen mit Halluzinationen beschäftigt und mit solchen Tools kriegst du halt schon sehr viel validere Quellen. Ja, aber es gibt ja noch andere. Ich meine, du hast ja gerade schon angekündigt, ne? Ich darf ja auch noch über andere Kategorien sprechen. Lass uns doch mal über sowas wie Verständnis und Lernen sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ständig mit irgendwie großen PDFs zu tun oder vielen PDFs zu einem Thema zu tun. Manchmal sind es dann irgendwelche Studien, manche sind leicht zu lesen, manche schwierig. Und da wird man sich ja doch total freuen, wenn man, ich sag jetzt mal, es einfacher konsumieren kann. Ich rede jetzt nicht von Zusammenfassen, das kannst du mit ChatGPT und so weiter wunderbar machen. Ich rede von verdaulicher konsumieren, verständlicher konsumieren. Und da habe ich auch zwei Tools, die ich quasi mal zum Besten geben möchte. Das eine ist Notebook LM, da hatten wir auch mal ein bisschen drüber, schon mal ein bisschen drüber schwadroniert, abseits von allem. Da kannst du halt Dokumente hochladen und aus all dem, was du hochlädst, generiert das Ding dir einen Interview-Podcast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Ich meine, da kommt ja immer der Spruch, unter der Dusche kann man es hören. Ich nehme es halt gerne beim Straßenbahnfahren, dass ich sage, okay, gut, ich habe hier ein paar Unterlagen, lass mir das dann quasi über so eine Art Podcast-Interview erklären, um was es dort geht. Und auch wenn ich der englischen Sprache hörend mächtig bin, kannst du dem Ding sogar sagen, auch wenn dort steht, kann mir kein Deutsch, schreibst halt einen Prompt rein, mach bitte Deutsch und dann macht er auch, lässt er sich auch manchmal überzeugen, das in Deutsch zu machen. Das ist schon ganz nett. Du merkst schon, dass das eine Roboterstimme ist. Aber es ist schon ganz witzig. Vor allen Dingen ist es witzig, kleiner Tipp am Rande, sag dem Ding mal, er soll eine Abhandlung machen über KI-generierten Podcast. Dann unterhalten sich die Sprecher darüber, wie das wohl wäre, wenn sie KI-generiert wären und sprechen dann auf einmal von ihren Familien. Das ist total lustig, wenn dann die KI auf einmal anfängt und der Meinung ist, so tun zu wollen, als ob sich ihrer selbst nicht bewusst oder bewusst ist. Ja, und wenn du es halt nicht als Ton willst, dann nimmst du zum Beispiel Napkin AI, ja, also nach dem Motto, ich glaube, das heißt Serviette, ne? Da kannst du Text reinschmeißen und dann versucht er selbst zu erkennen oder du markierst, welche Bereiche du meinst und dann macht er dir Infografiken. Dann macht er dir Infografiken, Vorteile, Nachteile, Schwerpunkt, Zeitstrahl, Roadmaps und du kriegst halt so auf die Schnelle von Texten, ja, eine visuelle Unterstützung. Und wenn du das dann noch weiter treiben willst, ja, dann gehst du noch auf gamma.app und da kriegst du innerhalb von Sekunden Hochglanzfolien. Editierbar im PowerPoint, aber bis die da sind, kannst du die quasi im Browser generieren. Du kriegst Bilder generiert, Diagramme generiert. Und wenn du jetzt wieder auf das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, mit dem Workshop hingehst, stell dir vor, du bist bei einem Workshop. Du sollst das Ergebnis nach einer kurzen Kaffeepause dem Plenum präsentieren. Du machst ein Foto von der Metaplanwand, schmeißt das in ChatGPT und lässt es den Text überführen. Und den Text nimmst du 1:1 zu Gamma und sagst, mach mal bitte 3 Folien draus. Und dann stehst du nach der Kaffeepause da, schmeißt 3 Folien auf den Tisch und sagst, habt ihr noch Fragen? Darüber haben wir gesprochen in unserer Gruppe. Das ist Magie. Ja, also ich sag mal, das kannst du natürlich nicht für alles nehmen. Es geht um das Thema, welche Daten darf ich da verarbeiten? Darf ich überhaupt meine Daten mit der KI verarbeiten? Da haben ja Firmen auch sicherlich ihre eigenen KI-Regularien. Aber die Möglichkeit, das zeigt dir, was quasi in dieser KI-Welt geht. Und das macht halt den Blick auf den Co-Piloten umso trauriger.
Das kann ich verstehen. Ist da nicht die Gefahr des Halluzinierens oder tritt das überhaupt nicht auf, dass da plötzlich irgendwelche Wörter anders gemacht werden oder sowas? Also gerade mit Wörtern gibt es ja öfter die Probleme bei KI.
Ich sag mal so, bei Deep Research ist mir Halluzinieren jetzt noch nicht untergekommen. Nicht, dass ich es gemerkt hätte. Ja, wobei natürlich auch Gespräche mit Experten manchmal halt auch, ich habe es falsch verstanden oder er hat sich schlecht ausgedrückt, das könnte man ja, in der KI heißt das Halluzination, bei uns heißt das zwischenmenschliche Interaktion. Und Gamma, kannst du schon sagen, wie viel KI soll er nehmen, um beispielsweise Texte neu zu schreiben? Du kannst ihm sagen, fass zusammen oder generiere den Inhalt mit eigenen Worten neu. Und da muss man schon so ein bisschen, glaube ich, aufpassen. Ich habe noch nicht sehr viele Fehler gefunden. Und bei Napkin, ja gut, er macht Infografiken und manche Infografiken machen einfach keinen Sinn. Aber andere machen wiederum Sinn. Ja, also es sind Werkzeuge, das darf man nicht vergessen. Es sind sehr coole Werkzeuge und die beschleunigen deine Arbeit durchaus, wenn du, ja, wie es mit Werkzeugen halt ist, ja, einen Hammer solltest du nicht zum Schraubendreher verwenden und umgedreht, wenn du halt mit den Dingern umgehen kannst.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, genau.
Ja, wir haben aber noch mehr Kategorien, ne? Also heute, Onkel Marc erzählt aus der Welt der KI. was ich ja total mag, ich habe nie gelernt, Audioschnitt, Video generieren, Foto, Bildbearbeitung. Ja, meine Frau ist Grafikdesignerin, die kann wie kein anderer mit Photoshop und diesen ganzen Tools umgehen. Ich kann's nicht. Jetzt habe ich bisher Tools genannt, die mir Gamma macht, auch Bilder. Aber wenn du jetzt sagst, du brauchst jetzt für irgendetwas ein sehr qualitativ hochwertiges Bild, ja, dann gehe ich zum Beispiel mittlerweile auf leonardo.ai. Ich lasse mir von ChatGPT den entsprechenden Prompt bauen, kopiere den bei leonardo.ai und kriege hochqualitativ hochwertige Fotos. Und wenn du diese hochwertigen Fotos hast, dann kannst du danach zum Beispiel auf Dream Machine von Luma Labs gehen und kannst dir Videos generieren lassen. Videos generieren Zwischensequenzen zwischen zwei Bildern oder ein Bild auch animieren. Ja, du kannst mit dem einen hingehen und sagen, mach mir bitte ein Bild von vielen Menschen, die im Büro sitzen und arbeiten. Und der Dream Machine sagst du, und ich möchte jetzt, dass diese Menschen arbeiten, dass die einfach tippen. Aufgeregt, nicht aufgeregt, entspannt. Hinten kommt einer rein und macht Yoga. Keine Ahnung. Und dann passiert das. Und wenn du das Ganze noch weiter treiben willst, gehst du zu Sora. Sora haben wir vor Ewigkeiten auch von OpenAI vorgeführt bekommen. Kannst du auch nutzen, wenn du ein VPN nutzt. Vielleicht der Vollständigkeit halber. Sora, Operator und Deep Research kosten mich pro Monat 220 Euro.
Ja,
das musst du noch für bezahlen. Das geht richtig ins Geld. Aber die gehen halt hin, die machen Upscaling, die machen aus Videos endlos Schleifen, so dass du, wenn du die zum Beispiel in deine Folien integrierst, dass das einfach gut aussieht. Und wenn du dann noch ein Level weitergehen willst, ja, dann gehst du zum Beispiel hin zu Pika, ja, die haben Pika Edition. Da kannst du quasi Fotos von Objekten, was weiß ich, ein Tesla-Bot, nehmen und dir in deine Videos, die du hast, mit reinrendern lassen. Und wenn du dann hin dich vor die Kamera stellst und ich sag jetzt mal in die Leere abklatscht, dann rechnet das Ding dir den Tesla-Bot rein, dass der mit dir abklatscht. Und wenn du dann überlegst, du machst für Teamworkshops, für Teamfindungsevents, für dich selbst, es muss ja gar kein Marketingmaterial nach außen sein, ja, sondern vielleicht auch ein bisschen was, um, ich sage jetzt mal, deine Folien aufzulockern, ein bisschen was, um deine Produkte intern ein bisschen auch ja bekannter zu machen. Du hast die Möglichkeiten von Hollywood in deinen Händen. Das finde ich faszinierend, ja.
Ja, schon fast erschreckend, was da möglich ist, genau. Was haben wir denn noch an Sachen? Also genau. Übersetzen ist ja noch so ein Ding, da gibt es ja immer ganz viele Tools dafür. Was empfiehlst du denn? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also mal unabhängig davon, dass ich die Übersetzungsfunktionen, die Apple in seinem Betriebssystem drin hat, gerne nutze. Ne? Egal wo du bist, du sagst übersetzen und dann kannst du sagen, in welche Sprache du das willst, nutze ich sehr gerne. Heißt das DeepL? Wie spricht man es aus? DeepL, ja. Da kannst du ja nicht nur Übersetzungen machen, da kannst du dir auch grammatikalische Optimierung machen. Soll der Text akademischer klingen, lockerer klingen, geschäftlicher klingen? Und das ist das eine. Aber Übersetzen ist ja nicht nur das Thema des geschriebenen Wortes. Es gibt ja auch Audiospuren, ne? Unser Podcast hier zum Beispiel. Wir halten ihn ja auf Deutsch. Und wenn du da mal guckst, da gibt's beispielsweise HeyGen. Und HeyGen erlaubt mir nicht nur, ich sag jetzt mal, Avatare mit Text, mit Sprache zu versehen, sondern erlaubt mir auch, for example, translating existing audio files into other languages. Instead of having to make your podcast in German, English, Spanish and French, you can just say, HeyGen, translate this for me. And the cool part is, it even tries to keep the original voices of the speakers. Und so könntest du in Sprachen sprechen, die du jetzt, ich sag jetzt mal, in Natura nicht beherrschen würdest. Da gibt's zwar auch manchmal Verständnisprobleme, dass er manche Worte vielleicht doch falsch verstanden hat und dementsprechend falsch, vor allem auch bei Sprichworten, übersetzt. Aber die Tools werden auch immer besser. Und für den Aufwand, den du treiben musst oder nicht treiben musst, ist das sehr faszinierend, wie einfach das geht.
Okay, da sind ja jetzt schon etliche Tools zusammengekommen, wenn man die jetzt alle ausprobiert. Dürften schon ein paar Stunden, wenn nicht sogar Tage vergehen.
Bevor ihr jetzt alle loslegt und einfach alle Tools ausprobiert, die es so draußen gibt. Achtung, Warnung, Toolfalle, ja? Nepper, Schlepper, Bauernfänger, nee, Spaß beiseite. Viele verlieren sich auch gerne bei der Frage, welche Möglichkeiten gibt es? Was kann ich ausprobieren? Hast du gesehen, es hat ABC XYZ angekündigt. Von der Seite muss man auch sagen, kann man oft davon sprechen, dass diese Prokrastination statt Produktivität Einzug hält. Mein Rat an der Stelle, fokussiert euch. Fokussiert euch auf 2, 3 Tools und versucht, die zu perfektionieren. Diese in eure Arbeitsabläufe zu integrieren, zu nutzen. Lieber ein Tool vielleicht auch mal überspringen und das, was man beherrschen kann, nutzen, als ständig seinen Workflow ändern, aber trotzdem offen zu sein vor Tools, die einem helfen, das Ganze weiterzutreiben. Ja, das ist halt auch was ich zum Beispiel mit diesem Podcast hier verfolgen wollte und will, weil ich einfach der Meinung bin, dass man sich mit diesen Recherchethemen durchaus auch in der Zeit verlieren kann. Von der Seite ist es glaube ich, ganz nett, wenn man hier die ein oder andere Empfehlung ausspricht.
Der eine oder die andere Zuhörerin wird sich vermutlich verwundert den Kopf reiben. Du hast ja unter anderem DeepSeek erwähnt, ganz am Anfang, und auch noch eine ganze Reihe anderer Tools, deren Herkunft und Umgang mit Daten nicht ganz klar sind. Kann man denn solche Helfer überhaupt im Unternehmenskontext nutzen? Und falls ja, was muss man denn dabei beachten?
Naja, also zum einen, Unternehmen haben KI-Richtlinien, es gibt Richtlinien der EU, das, wie gesagt, das Unternehmen selbst, und das muss man da durchaus natürlich schon individuell betrachten. Und das, was wir hier machen, ist ja auch in dem Sinn keine juristische Beratung. Aber natürlich muss man, hilft auch ein bisschen gesunder Menschenverstand. Keine sensiblen Daten hochladen, ja. Keine Namen, keine Kreditkartendaten, keine Zugangsdaten, keine Daten, die halt einen gewissen Schutz unterliegen.
Kundendaten, ganz gefährlich.
Kunden, ja, natürlich.
Oh,
ja, Personaldaten, Gehaltsdaten, ja, also, ja, sowas, da darf man unter keinen Umständen da hochladen. Ich meine, dafür rechtfertigt sich ja zum Beispiel noch wieder so ein Co-Pilot, wo man dann vielleicht auch Verträge hat, ne, Datenverarbeitung in der EU, vielleicht auch nur für die eigene Firma separate Datenräume. Von der Seite muss man das natürlich prüfen. Aber wenn man jetzt sagt, ich arbeite, was weiß ich, ehrenamtlich irgendwo und ich bereite mir damit Sachen auf oder es sind Dinge, die von allgemeinem Interesse und allgemeiner Bekanntheit sind, dann hat man dann sicherlich auch wenig Stress damit, die Sachen dort hochzuladen oder wenn man es halt zu Recherchezwecken nutzt. Ja, wenn ich da nach Daten recherchiere, die es im Internet gibt, dann würde ich da auch weniger Schmerz drin sehen, als wenn jetzt jemand anfängt und sagt, oh, ich habe hier eine sehr unverständliche Geschäftsberichtspräsentation, lasst uns die doch mal hochladen. Sowas im Leben nicht.
Da gibt es ja mittlerweile hoffentlich auch in jedem Unternehmen entsprechende KI-Richtlinien,
ja,
wo genau geregelt wird, was man geht. Also habe ich davon.
Kann nicht für andere Unternehmen sprechen, ja. Ich kann nicht für andere Unternehmen sprechen, aber das hoffe ich für die Unternehmer auch, ja.
Genau, wobei es da natürlich, also das predigen wir die ganze Zeit, es ist natürlich so, dass man ähnlich wie bei Schatten-IT sich sowieso als nicht dagegen wehren kann. Das heißt, es wird sich irgendein Kanal öffnen und die Nutzer wollen das, wenn das wirklich Produktivitätszugewinne bringt, dann wollen die es auch nutzen. Dann muss man ihr die Chance aufgreifen und ihnen einen Kanal bieten, der eben eine sichere Nutzung möglich macht. Da gibt es ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, welche Premium-Abos gibt und so weiter, wo eben das Fantasy-Tools, die du vorgestellt hast, eben dann gewährleistet ist.
Ich meine, das ist ja dann auch wieder zweischneidig, ne? Du sagst jetzt, welche Premium-Tools gegen den Einwurf von Münzen einen entsprechenden Datenschutz anbieten. Da kommst du ganz schnell auch in das Problem, wie lizenzierst du das eigentlich? Ja, machst du eine Lizenz, bieten die Dienste überhaupt Lizenzen an, dass die quasi in Firmen genutzt werden? Sind das Personenlizenzen? Wie sollen die Menschen das abrechnen? Geldwerter Vorteil und Konsorten? Da gibt's ja ganz viele, ich sag es auch mal, Randschauplätze. Weil du sagtest, die Menschen nutzen das vielleicht so, ne, so nach dem Motto, ja, ich habe das doch auch privat vielleicht sogar gekauft, weil ich mich dafür interessiere, jetzt nutze ich es doch einfach mal für die Firma, wird schon nichts passieren. Dann muss man halt auch ganz klar darauf setzen, Ausbildung, Schulung der Mitarbeiter, ne, so weil ich das jetzt, ja, ich sage jetzt mal, KI-Pflichttrainings sind halt gang und gäbe. Man muss den Menschen erklären, was heißt das, was bedeutet das, wie gehe ich damit um. Am besten aus Anwendern mündige Anwender machen, damit die auch zusätzlich verstehen, was das ist, was da passiert. Ich hatte gerade gestern Abend den Fall, dass meine Mutter mir beispielsweise eine Nachricht schickt, hier du, die Bank hat geschrieben, ich muss ganz dringend auf den Link klicken, weil sonst mein Security-Verfahren nicht funktionieren würde. Wo ich dann sage, ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, bin total stolz, dass meine Mutter mir diesen Link schickt und nicht draufklickt und lieber nochmal fragt nach dem Motto, ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut? War jetzt Spam, hat sich ja wahrscheinlich jeder denken können, ja, dass das eine ganz fiese Abzocke war, dieser Link. Und so ist es halt auch mit solchen Tools. Nur weil etwas einfach geht, muss man die Menschen halt darüber, ja, aufklären, was das bedeutet. Man muss ja auch aufklären, dass das, was du auch sagtest, Halluzinationen existieren. Wenn du in deiner Firma eine Entscheidung triffst, weil die KI dir etwas falsch zusammengefasst hat, ja, die Entscheidung getroffen hast du. Die Wissensvermittlung war die KI. Und da muss man natürlich auch in sich lernen, dass wenn ich mit einem Kollegen, einer Kollegin spreche, ich durchaus innerlich damit rechne, dass sie vielleicht was nicht weiß. Vielleicht sagt sie etwas, weil sie glaubt, etwas zu wissen, die Person. Bei dem Computer gehen die meisten Menschen eben auch davon aus, also wenn der Computer das sagt, dann stimmt das so. Und von der Seite muss man die Kreativität meiner Meinung nach durchaus fördern, aber trotzdem die Kollegen und Kolleginnen, ja, aufklären und gleichzeitig mündig halten, was die Nutzung dieser Tools bedeutet.
Das wird ja mit der neuen KI-Verordnung ja dann auch Pflicht, dass die,
ja, genau,
Mitarbeiter da eben auch in den Schulungen haben müssen, wenn sie mit KI arbeiten.
Ja.
Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Du hast jetzt eine Reihe von Tools vorgestellt. Womit ich mal experimentiert habe, war die Möglichkeit, eben KI direkt auf dem Rechner lokal laufen zu lassen. Da fällt dann zumindest teilweise das Problem mit der Datensicherheit weg. Mhm. Hast du da schon Erfahrung gesammelt? Was kannst du da empfehlen?
Also ich habe mir Hacking Face, spricht man glaube ich so aus, mal angeschaut. Da kriegst du eine ganze Menge an vortrainierten KI-Modellen, die man dann bei sich dann lokal auf dem Rechner auch runterladen kann, um sie dann dort auszuprobieren. Und ganz klar, das Thema Vertraulichkeit ist dort natürlich höher, weil alles bei dir auf der Büchse, um es mal ganz plump auszudrücken, läuft. Und so kannst du dir dann halt von Bildanalysen bis Chatbots die verschiedensten Sachen herunterladen und ausprobieren. Und ja, das mal ausprobiert. Allerdings muss man auch gestehen, am einfachsten ist es dann natürlich trotzdem irgendwie dann schon in der Cloud. Aber ja, wenn du unabhängig sein willst von Internetverbindungen und freier sein willst, weil du weißt, okay, die Daten sind sicher, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit. Wie zum Beispiel am Beispiel mit den Hacking Face Modellen und Supports.
Ja, vorausgesetzt, der Rechner ist kräftig genug. Ich habe das mal mit LM Studio, das kann ich auch empfehlen, auf dem Windows-PC ausprobiert. Und das ging zwar ganz einfach, das Ganze zu installieren und so weiter, aber als es dann wirklich losgehen sollte, dann war es sehr zäh, weil die Hardware einfach nicht dafür ausgelegt war. Also da musste man immer das KI-Modell musste dann nicht mehr herabstufen. Da gibt es verschiedene Versionen und das Schwächste lief dann irgendwie, aber das konnte dann auch wirklich als Chatbot nicht wirklich so die Ergebnisse liefern, die man so von ChatGPT gewöhnt ist und so.
Also ich habe auch mal DeepSeek in einer sehr einfachen Version installiert und habe dem das Bild vom Eiffelturm gegeben und seine Antwort war Bratwurst. Und dann dachte ich, okay, was war denn da los? Also da ging ja wohl was schief, ja, habe ich das dann auch gelernt. Ich meine, klar, wenn du richtig, richtig, richtig fette Modelle laufen lassen willst, dann brauchst du Grafikkarten und allen möglichen Kram. Aber es ist halt immer so, Hardware matters, Hardware ist entscheidend. Unabhängig davon, wenn du zum Beispiel jetzt in Firmen gehst, ne, da wird jetzt ja ganz viel auch darüber gesprochen, kannst du vielleicht auch Effizienzpotenziale heben für deine Mitarbeitenden, indem du KI einsetzt. Ich würde noch viel tiefer anfangen. Ich würde einfach sagen, ja, gib den Leuten auch erstmal anständige Hardware. Allein das bringt schon was. Wenn ich mal ein Beispiel geben darf, ich meine, ich lebe in der glücklichen Welt, dass ich mit dem Mac arbeiten darf und kann mit meinen Leuten, weil wir halt Softwareentwicklung machen und Xcode gibt's halt nur für den Mac. Zum Glück, ja, wenn Apple mal anfängt und sagt, wir machen da eine Windows-Bildumgebung, dann weiß ich nicht so wirklich. Aber wenn man das erstmal guckt in Sachen Performance, ich habe letztens einen Kollegen gehabt, die machen mehr so mit Java-Projekten rum und deren schnellster Windows-Rechner, den sie im Zugriff haben, lief dort im Vergleich zu einem M4 Mac, der, und zwar die Compiler-Zeiten. Also wie lange braucht der Compiler ein Java-Projekt in ein lauffähiges Artefakt zu überführen? Das dauerte auf dem Windows-Rechner 45 Sekunden und auf dem Mac 5. Das ist halt enorm. Wenn du das Gesetz der großen Zahlen, ne, wenn du sagst, wie oft kompiliere ich am Tag, wie viele Leute kompilieren am Tag, dann macht das schon durchaus was aus, wenn du so de facto 9 auf einmal in der Compile-Zeit gewinnst. Und ja, wenn du Modelle lokal ausführen lässt, hilft es natürlich auch, wenn du eine entsprechende Hardware einsetzt, die auch entsprechend, früher hatten wir mathematische Koprozessoren, ne, heute haben wir Prozessoren, auf denen halt Neural Engine läuft, die dann das Ganze quasi noch ein bisschen beschleunigen. Von der Seite niemals die Hardware vergessen, an denen die Leute arbeiten müssen. Dürfen, können. Sucht euch das richtige Wort aus.
Genau. Ja, okay, jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet. Aber wir sind auch eigentlich schon am Ende. Vielen Dank, Marc. Wir, oder besser, Sie haben jetzt ja eine ganze Reihe von Vorschlägen zum Ausprobieren. Das sollte man eben auch tun. Also trotz aller Vorbehalte ist es einfach so, die KI wird uns wohl oder übel bleiben und darauf sollte man sich eben entsprechend auch vorbereiten. Da bleibt mir nichts anderes als Ihnen jetzt die viel Spaß beim Ausprobieren der Tools zu wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Gast war heute Marc Zimmermann von der IMBW. Ich bin Manfred Bremmer, Redakteur bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.